Ich begrüße Sie herzlich zum heutigen philosophischen Gespräch, zu einer Reflexion über drei Grundfragen der Philosophie, deren konkrete Bedeutung für das Leben besonders einleuchtet. Es geht heute um die Frage des Lebens, der Seele und der Unsterblichkeit. Das Leben hat schon seit jeher die Menschen, die Naturwissenschaftler und die Philosophen fasziniert. Denn das Lebendige hat Eigenschaften, die im Toten nicht vorkommen. Immanuel Kant hat in der Kritik der Urteilskraft in einer Stelle, in der er über einen Baum spricht, als Beispiel des Lebendigen, hervorgehoben, dass die lebendigen Wesen sich selbst erzeugen. Individuell erzeugen sie sich, indem sie wachsen und von einem Samen das ganze eigene Sein gleichsam aufbauen aus den Stoffen der Natur, die sie umgeben. In der Prokreation oder in der Weitergabe des Lebens, im Zeugen neuer Pflanzen, im Hervorbringen neuer Pflanzen, ist das Lebendige fähig, sich selbst in einem neuen Individuum hervorzubringen. Und in der Regeneration ist es fähig, den eigenen, zum Teil zerfallenden Organismus wiederherstellen zu können. Dieses Wunder des Lebendigen hat die Philosophin Hedwig Konrad Martius in einem anderen, sehr anschaulichen Bild geschildert. Sie sagt, stellen wir uns vor, dass ein italienischer Künstler oder ein ganzes Team von Künstlern, von Freskenmalern, Architekten, Bildhauern eine italienische Stadt aufbauen und dass nur Farbtöpfe und die Materialien herumstehen, und die Künstler fehlen, aber es gelingt ihnen, ihren ganzen Plan für die ganze Stadt in den Farbtopf hineinzulegen, so dass all die Materialien, die hier herumstehen, von selbst sich aufbauen zu einem höchst sinnvollen Ganzen, das dem Kunstwerk einer italienischen Stadt gleicht. Dann haben wir das Leben. Das Lebendige macht genau das. Es baut einen sinnvollen Plan aus sich auf. Die zweite Frage betrifft die menschliche Seele. Das in uns, das denkt, fühlt, will, ist das ein reales, vom Gehirn, vom Leib verschiedenes etwas oder lässt sich die Seele auf den Leib und auf das Gehirn reduzieren, wie die Materialisten sagen? Auch schließlich ist die Frage, selbst wenn es im Menschen nicht nur den Leib, die Materie, das Gehirn gibt, kann der Mensch überleben? Kann er über diesen seinen Tod hinaus, der uns alle als sicherster Teil unserer Zukunft erwartet, existieren oder auch nur hoffen zu existieren? Ist das nicht alles Illusion?
Ja, für mich ist der Begriff Seele oder Unsterblichkeit ein sehr altmodischer Begriff, den man nur ganz schwer erklären kann. Wie kann man die Seele und die Unsterblichkeit der Seele vernünftig erklären, sodass das zu verstehen ist?
Die Frage, die Sie aufwerfen, betrifft die Seele und die Unsterblichkeit. Dabei müssen wir bedenken, dass von der Seele in der Geschichte der Philosophie nicht nur im Hinblick auf den Menschen die Rede war. Alles Lebendige, sagt Aristoteles in seinem Buch De Anima, setzt eine Seele voraus. Nichts Lebendiges kann einfach auf die tote Materie reduziert werden. Hans Jonas, der bedeutende jüdische Philosoph, der vor kurzem gestorben ist, betont in einem Buch über das Phänomen des Lebens, dass eine gewaltige Umwälzung in der Geschichte der Philosophie stattgefunden hat. In früheren Zeiten hat man immer das Lebendige als die Quelle der Erklärung für das Tote verstanden. Das lebendige Wesen, das die Natur schafft, das Lebendige, das ihm vorhergeht, das Lebendige, das den Archetypus des Seienden bildet. In der neueren Philosophie haben wir eine Art Metaphysik des Todes. Wir versuchen, das Lebendige aus dem Toten zu erklären, aus Zufällen, aus denen das Leben aus dem Nichtlebendigen entstanden sein soll. Jakob von Uexküll, einer der größten Naturwissenschaftler, kritisiert diese Auffassung und stellt einen sehr eindrücklichen Vergleich dar, indem er von der Amöbe, von einem der einfachsten einzelligen Lebewesen spricht, sagt er, anzunehmen, dass die Amöbe, dieses lebendige Wesen, durch Zufall aus der Materie entstanden sein sollte, wäre ähnlich wie anzunehmen, dass wir irgendwo Gummi haben, irgendwo Metallteile haben, irgendwo Ölfelder haben und dass dann durch Zufall dieser Gummi sich in Form von Reifen zusammenfügt, die Ölfelder Benzin produzieren, das per Zufall durch einen Tank, der dieses Benzin aufnimmt, in das Auto fließt, dass durch Zufall ein Schlüssel aus den Metallstücken sich formt, der in das Schlüsselloch passt, dass durch Zufall der Schlüssel sich dreht und durch Zufall die Zündung den Motor in Bewegung setzt, dass der Motor und alle Teile des Volkswagens sich zusammensetzen, dass dann zufällig eine Straße da ist, auf der das Auto fahren kann und wenn es kaputt gegangen ist, durch Zufall aus den Stücken wieder neue kleine Volkswagen entstehen. Und er fügt hinzu, dass es viel leichter wäre anzunehmen, dass ein Auto auf diese Weise entsteht, als anzunehmen, dass auch das kleinste lebende Wesen durch Zufall aus der es umgebenden Natur entstanden ist. Können wir hier noch einmal zurückgreifen auf das Beispiel von Hedwig Konrad Martius. Wenn ein lebendiges Wesen entsteht, so ist ein ungeheurer Teil des Staunenswerten des Lebendigen, dass es eine innere, sinnvolle Gestalt hat, dass es gleichsam ein Kunstwerk wie eine Stadt aufbaut. Und anzunehmen, dass alle die Funktionen, die hier stattfinden, nur durch Zufall aus dem Leblosen entstehen, ist, so könnte man diese radikal materialistisch-atheistische Evolutionslehre nennen, eine der absurdesten Theorien, die in der Geschichte der Menschheit ausgedacht wurden. Natürlich gibt es auch einen Evolutionismus, der eine Art theistischer Evolutionismus ist, der sagt, nicht ohne Vernunft, nicht ohne Geist ist das erklärbar, aber das Lebendige hat sich durch einen Plan der Natur oder des Schöpfers aus dem Nichtlebendigen entwickelt und ist im Grunde nichts als Materie. Ich will hier nicht eingehen darauf zu zeigen, wie auch diese Auffassung des Lebens nicht zutrifft. Ich habe versucht, das in einem Buch What is Life auf Englisch zu begründen, dass die Phänomene des Lebens so nicht erklärt werden können. Lassen Sie mich nur ein Zitat Johann Wolfgang von Goethes hier zitieren, das zeigt, wie Goethe, ein Begründer der phänomenologischen Philosophie ist, den Begriff des Urphänomens eingeführt hat und ihn auch auf das Leben angewandt hat. Er betont, dass das Lebendige unmöglich einfach aus dem Toten erklärbar sein kann. Es würde sich dann um einen bloßen Schein handeln, um etwas, das lebendig scheint, aber in Wirklichkeit nur chemisch-physikalisch ist. Und er sagt, wäre aber auch ein solches Urphänomen gefunden, so bleibt immer noch das Übel, dass man es nicht als ein solches anerkennen will, dass man hinter ihm und über ihm noch etwas weiteres aufsucht, da wir doch hier die Grenze des Schauens eingestehen sollten. Das Höchste, wozu der Mensch gelangen kann, ist das Erstaunen. Und wenn das Urphänomen ihn in Erstaunen setzt, so sei er zufrieden. Ein höheres kann es ihm nicht gewähren und ein weiteres soll er nicht dahinter suchen. Hier ist die Grenze. Aber den Menschen ist der Anblick eines Urphänomens gewöhnlich noch nicht genug. Sie denken, es müsse noch weitergehen und sie sind den Kindern ähnlich, die, wenn sie in einen Spiegel geguckt, ihn sogleich umwenden, um zu sehen, was auf der anderen Seite ist. Sie verwandeln das Lebendige in ein Totes. Und so oft wird das Elementare durch ein abgeleitetes mehr zugedeckt und verdunkelt als aufgehellt und nähergebracht. In diesem im Goethe ja passenden Zitat drückt Goethe diese Unreduzierbarkeit des Lebens auf irgendetwas Nichtlebendiges aus. Dieses Thema, wie es die Pflanzen und die Tiere betrifft, will ich aber hier damit beiseite lassen und mich auf die Frage konzentrieren, die für uns als Menschen die entscheidende ist. Ist unser menschliches Leben, das wir nicht nur durch die Phänomene des Lebendigen, durch das, was zum Beispiel Schrödinger in seinem Buch über das Leben die Neckentelechie genannt hat, das Widerstehen des Lebendigen den Entelechiegesetzen, das Gegenteil von Entelechie, das der Aufbau des Lebendigen darstellt, sondern im menschlichen Leben erfahren wir das Leben in uns selbst, in unserem Geist, in unserem inneren Erleben. Jedes Denken schließt die Erfahrung, die unmittelbare innere Erfahrung des Lebens ein. Also ist die Frage, lässt sich dieses Leben, das Leben des bewussten menschlichen Seins, durch die Materie erklären? Und hier haben die Philosophen eine Reihe von Argumenten und von Beweisen gesucht und meines Erachtens auch viele gefunden, die begründen, dass das menschliche Subjekt, das die Wurzel unseres bewussten Erlebens, unseres Denkens, unseres Wollens, ein reales Subjekt sein muss, das man Seele genannt hat, oder geistige Seele im Unterschied zur Tier- oder Pflanzenseele, also eine vernünftige Seele, die radikal vom Gehirn verschieden ist. Auch im Licht der modernsten Gehirnforschung, etwa des Nobelpreisträgers Sir John Eccles, der vor kurzem verstorben ist, können wir erkennen, dass das Gehirn oder die Materie unmöglich das Phänomen des bewussten Lebens der Person erklären kann. Wir können zunächst davon ausgehen, dass dieses Bewusstsein und das Subjekt des Bewusstseins eine Urerfahrung ist. Sir John Eccles sagt, wir erkennen das viel direkter als alles, was er als Hirnforscher im Gehirn wahrgenommen hat. Also es gibt dieses Ich und die Erfahrung des Selbst, das in allen bewussten Tätigkeiten uns begleitet. Und dieses erkennen wir als etwas Einfaches, Eines. Wir können es nicht teilen in zwei Iche. Es ist ein letzter Einheitspunkt, der all unseren bewussten Erfahrungen zugrunde liegt. Nun, im Gehirn gibt es keinerlei Möglichkeit, ein solches Ich zu erklären, sagt Eccles. Das Gehirn besteht aus Milliarden von Neuronen, die wieder aus Billionen von Zellen, von Zellteilen, die wieder aus unendlich vielen Atomen und Atomteilen bestehen. Wir finden also keinerlei physische Einfachheit, die das Subjekt erklären kann. Aber nicht nur das, es gibt im Gehirn nicht einmal eine Zentralstelle, auf die hin zum Beispiel alle die elektrochemischen Gehirnvorgänge ihre Impulse hinleiten würden. Es gibt nicht einmal so etwas wie ein Zentrum im Gehirn. Und selbst wenn es das gäbe, würde es wieder aus vielen Zellen und vielen Teilen bestehen. Also dieses schlechthinnige Urphänomen der Einfachheit des Ich lässt sich unmöglich durch die Materie erfassen. Auch sehen wir ein, dass alle materiellen Teile, wie die Zellen des Gehirns, wahrnehmbar sind, physisch wahrnehmbar, sichtbar sind, nachweisbar sind durch bestimmte Wirkungen, die sie ausüben in Raum und Zeit. Und dass sie Eigenschaften haben wie Farbe, Ausdehnung, eine bestimmte Größe. Und wir sehen ein, dass das Ich als bewusstes Subjekt des Denkens unmöglich 2 Zentimeter breit und 3 Mikron lang oder irgendeine ähnliche physische Form haben kann. Dass es nicht sichtbar ist, dass es unsichtbar ist. Und so hat schon Platon aus der Einsicht in diese neue Welt des bewussten Subjekts erkannt, dass es unmöglich ist, alle Wirklichkeit nur auf die Materie zu reduzieren. Ein anderes Argument für die Seele, das Philosophen entwickelt haben, geht nicht aus von dieser Einfachheit des Ich, sondern geht aus vielmehr von bestimmten Akten, die wir alle in uns kennen und von denen wir wissen. Ich nehme hier nur 2 als Beispiel. Eines ist die Erkenntnis. Wenn wir irgendeinen Gegenstand erkennen, dann ist dafür vorausgesetzt, dass die Natur der Sache, die wir erkennen, der Grund für den Inhalt unserer Erkenntnis ist. Unsere Erkenntnis kann sich nur ändern, wenn die Sache verschieden ist, sonst ist es gar keine Erkenntnis. Wenn aber unser Erkennen nur durch irgendwelche chemisch-elektrischen Vorgänge im Gehirn gesteuert wäre, Wenn es nur ein Resultat von chemisch-elektrischen Vorgängen wäre, können wir überhaupt nichts erkennen. Denn dann würde es nur abhängen davon, ob jemand im Gehirn einen Knopf drückt, ob ein anderer chemischer Strom oder Fluss elektrischer Energie in unserem Gehirn stattfindet, was wir denken. Und wenn wir einen positiven Strom hätten, denken wir ja, wenn einen negativen nein. Jede Diskussion, jeder Diskurs, jede Beweisführung, jede Wissenschaft, jede Erkenntnis wäre damit völlig erledigt. Aber wir wissen, dass es Erkenntnis gibt. Also wissen wir, dass in uns eine Wirklichkeit besteht, die nicht nur aus Materie und nicht auch nur als Produkt und Epiphänomen der Materie erklärt werden kann. In zwei Büchern, Leib und Seele und das Leib-Seele-Problem und die gegenwärtige philosophische Diskussion, habe ich versucht zu zeigen, dass es sehr viele andere Formen des Materialismus gibt und daher auch sehr viele andere mögliche Widerlegungen desselben. Noch ein elementarer Ausgangspunkt für die Freiheit, für die Erkenntnis der Existenz einer geistigen Seele ist die Erfahrung der Freiheit. Wir erfahren, dass bestimmte Handlungen in unserer Macht sind, dass es davon abhängt, ob wir sie wollen oder nicht. Jedes Strafrecht, jede ethische Erfahrung, unser Gewissen, unser Wissen, dass wir bestimmte Dinge tun sollen, aber auch nicht tun können, beweist uns mit unmittelbarer Evidenz diese Freiheit, diese mysteriöse und fantastische Eigenschaft der Person, dass sie aus sich selbst, von ihrem eigenen Wollen her, von ihrem eigenen Zentrum her, gleichsam aus dem Nichts einen Akt setzen kann, von dem Augustinus sagt, er wäre nicht, wenn wir nicht wollten. Und er ist deshalb, weil wir ihn wollen. Und wir könnten auch nicht wollen. Nun, die Freiheit ist völlig unerklärbar durch eine materialistische Idee der Seele. Denn wie soll ein Wesen, das nur bestimmt ist und völlig abhängig ist von elektrisch-chemischen Vorgängen, je frei sein? Wenn wir also bewusst sind, frei zu sein, sind wir damit auch bewusst, dass das Bewusstsein unmöglich identisch mit dem Gehirn oder eine bloße Funktion des Gehirns sein kann. Es gibt zahlreiche andere Argumente für die Existenz einer geistigen Seele, aber hier will ich mit diesem Punkt enden.
Wer möchte mir beweisen, dass es wirklich die Unsterblichkeit gibt? Es gibt keine Beweise. Woher will ich wissen, was nach dem Tod kommt?
Die Frage nach der Unsterblichkeit der Seele ist vielleicht die grundlegendste Frage des Menschen. Hamlet in Shakespeares gleichnamigem Stück sagt, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Pascal sagt, nichts anderes ist so wichtig für uns. Es handelt sich um unser Alles oder um unser Nichts. Augustinus spricht angesichts des Todes seines Freundes davon, dass keine andere Frage ihn mehr bewegt als diese. Es handelt sich also um eine Urfrage des Menschen. Endet sein Bewusstsein im Tod? Oder gibt es ein Leben, eine Existenz nach dem Tod? Philosophen haben viele Argumente für die Unsterblichkeit der Seele entwickelt. Platon, der erste große Philosoph, der darüber ausdrücklich und ausführlich gesprochen hat, hat im Phaidon zum Beispiel gesagt, die Einfachheit und Unzusammengesetztheit der Seele, von der schon die Rede war, genüge schon, um die Unsterblichkeit zu beweisen. Denn etwas kann nur zerstört werden, wenn seine Teile voneinander getrennt werden. Das Einfache und Unzusammengesetzte kann nicht zerstört werden. Also muss die Seele unsterblich sein. Aber dieses Argument ist sicher ungenügend. Denn erstens könnte man eine Vernichtung des kontingenten Wesens denken, wie Duns Scotus hervorhebt. Zweitens könnte das Bewusstsein in einen völligen ewigen Schlaf fallen, Unbewusstsein, sodass wir zwar existieren als einfaches Subjekt, aber nicht mehr bewusst sind, getrennt vom Leib. Und auch könnte unser Leben nach dem Tod höchst unerfreulich und qualvoll sein. Und das zu beweisen, dass wir in irgendeiner Form existieren, ist sicher auch philosophisch unbefriedigend.
Wofür leben wir? Was macht es für einen Sinn zu leben? Weshalb machen wir die ganzen Hochs und Tiefs durch? Was hat es nachher für einen Sinn? Für was arbeiten wir?
Die Frage, die Sie aufwerfen nach dem Sinn oder der Sinnlosigkeit des Lebens im Zusammenhang mit dem Problem der Unsterblichkeit führt uns auf jene Argumente, die meines Erachtens die tiefsten und wichtigsten sind, aufgrund deren die Philosophie von der Unsterblichkeit der Person, von der Unsterblichkeit der Seele sprechen kann. Es handelt sich um Argumente, die auf dem Sinn des menschlichen Lebens aufbauen. Hier finden wir im menschlichen Leben eine eigentümliche Doppeltheit der Existenz. Einerseits ist es für den Menschen ganz natürlich zu sterben, wie für alle lebendigen Wesen. Sie werden geboren, sie wachsen heran, sie reifen, sie überschreiten den Zenit ihres Lebens, nehmen ab, werden immer schwächer und schließlich sterben sie. Wir wachen in der Früh auf, sind wach bis Mittag oder abends, werden müde und schlafen ein. Ein ständiger Rhythmus des Stirb und Werde, wie Goethe sagt, charakterisiert dieses organische Leben. Aber im Menschen, in der Person, gibt es ein ganz anderes Lebensprinzip. Man könnte sagen, das geistige Lebensprinzip. Das strebt nach Erkenntnis der Wahrheit, nach Sinn, nach der Verwirklichung sittlicher Werte, nach Liebe, nach Gemeinschaft. Und in all diesen zentralen Bereichen des menschlichen Lebens als Person, als geistiges Wesen, ist der Mensch gerichtet auf etwas Dauerndes, auf etwas Ewiges. Augustinus sagt, im Streben nach Glück strebt der Mensch notwendig nach Unsterblichkeit. Denn wenn er ihm nicht daran läge, den Zustand des Glücks zu bewahren, dann könnte man ihn nicht Glück nennen. Wenn er ihm aber entrissen wird gegen seinen Willen, dann kann er erst recht nicht glücklich genannt werden. Auch Nietzsche, der Atheist, sagt, alle Weh spricht vergeh, doch alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. Und was Nietzsche von der Lust sagt, gilt noch viel mehr von einem tieferen geistigen Glück. Aber auch in der Erkenntnis suchen wir nach immer weiter Schreiten in Eindringen in Sachverhalte, zum Beispiel in der Mathematik, sogar in der Schachtheorie, meinem Hobby, in immer weitere Sachverhalte, die bleibend bestehen, die wir nie ausschöpfen können. Und hier richtet sich unser Geist auf etwas, das bleibt. Die Wahrheit unserer Urteile ist etwas, was bleibt. So ist auch in der Erkenntnis ein Streben nach etwas Dauerndem. Aber das gilt erst recht vom moralischen Leben, von dem Fortschritt darin, von der Sehnsucht, sittliche Vollkommenheit zu erreichen, von der wir immer in ihrer vollkommensten Gestalt unendlich noch entfernt sind. Das gilt von der Liebe, die die Gemeinschaft mit der geliebten Person auch über den Tod hinaus sucht. So könnte man sagen, dass in allen wesentlichen Teilen des menschlichen Lebens der Sinn des Lebens voraussetzt, dass das menschliche Leben nicht mit dem Tod endet. Dazu kommt eine andere Prämisse, nämlich dass die Welt nicht sinnlos, nicht absurd ist. Um diese Prämisse voll zu begründen, müsste man ein Argument oder einen Beweis der Existenz Gottes voraussetzen. Denn nur wenn letztlich nicht ein böser Weltwille, wie Schopenhauer annimmt, nicht Zufall, nicht irgendeine apersonale Macht, sondern ein unendlich weises und gutes Wesen regiert, nur dann können wir sicher sein, dass die Welt nicht ein Narrenhaus ist, wie Shakespeare in Macbeth sagt, und eine Geschichte von einem Idioten erzählt. Also ist das das letzte Fundament. Aber der große französische Philosoph Gabriel Marcel hat mit Recht hervorgehoben, dass es in dem Moralischen, in der Liebe auch zum Beispiel, eine Art Prophezeiung dieser Sinnerfüllung gibt. Wie kann das Kostbarste, das Edelste, das Schönste, das es gibt, wie zum Beispiel eine echte gegenseitige Liebe, eine reine Lüge sein? Wie kann sie ihrem Wesen nach auf Unsterblichkeit abzielen und Gabriel Marcel sagt, aimer quelqu'un, c'est lui dire, tu ne mourras pas. Jemand lieben heißt, ihm zu sagen, du wirst nicht sterben. Und wie kann dieses Edelste im Menschen eine Lüge sein? Oder die Stimme des Gewissens, die uns auch eine transzendente Existenz nahe bringt. Eine Form der Existenz, wo wir für unsere Taten, gute und böse, Rechenschaft ablegen müssen. Also liegt schon in diesem inneren Wesen ein Hinweis, oder mehr als ein Hinweis, ein starkes Argument für die Unsterblichkeit der Person. Hier kann ich nicht die ganzen Voraussetzungen und auch die verschiedenen Argumentationsketten darlegen, die die Philosophie für dieses Thema oder zu dieser Frage entwickelt hat. Ich darf vielleicht nur damit schließen, anzuerkennen, dass die Philosophie hier eine Grenze hat. Schon Platon in seinem Phaidon, einige Jahrhunderte vor der Geburt Christi, hat darauf hingewiesen. Er sagt, die Argumente, die philosophischen Argumente und Beweise für die Unsterblichkeit sind das beste Schiff oder Fluss, auf dem wir durch dieses Leben und hin auf ein nächstes Leben schwimmen oder uns bewegen können. Es sei denn, es gäbe ein göttliches Wort von der anderen Seite, das uns über diese schwierigen Fragen des Jenseits erhellen könnte. Und als Christen sind wir überzeugt, dass dieses göttliche Wort von der anderen Seite gekommen ist. Und ein philosophischer Beweis für die Unsterblichkeit kann nicht die Botschaft der Auferstehung, der Erlösung, die spezifisch religiösen Dimensionen dieser Frage ersetzen. So muss der Philosoph mit aller Kühnheit der reinen Vernunft bis zu den Grenzen gehen, an denen er meines Erachtens mit Klarheit erkennen kann, dass die Person unsterblich ist, dass der Mensch unsterblich ist, aber zugleich seine Grenzen einsehen und nicht eine Art philosophischen, aufklärerischen Religionsersatz behaupten. Denn die Fragen, die die Religion hinsichtlich des ewigen Lebens beantwortet, auf die kann der Philosoph weder positiv noch negativ eine Antwort finden, sodass er sich gleichsam auch seiner Grenzen bewusst sein muss, im Sinne des Sokrates, der sagt, dass das höchste Wissen, die höchste menschliche Weisheit auch die Erkenntnis des eigenen Nichtwissens, der eigenen Grenzen des Wissens darstellt. Und die ist ganz besonders, diese Grenzen werden ganz besonders erfahren angesichts dieser Urfrage des Menschen nach seiner Unsterblichkeit. Musik.